Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Podcast-Formats Europa erklärt bei unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin Nele und neben mir sitzt meine liebe Kollegin Amelie.
Hallo.
Und wir wollen uns heute mal einem sehr großen und komplexen Thema widmen, und zwar der Sozialpolitik der Europäischen Union, und haben das versucht, so ein bisschen irgendwie einzugrenzen und uns auf ein paar wichtige Schwerpunkte und auch vor allem Kritikpunkte am Ende zu stürzen.
Ja, aber worüber reden wir heute eigentlich? Wir reden zum einen über die Art und Weise, wie in der EU die Lebensqualität und auch der Wohlstand der Menschen geschützt wird. Denn das Niveau des sozialen Schutzes in Europa ist das höchste weltweit.
Nach Artikel 151 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, früher übrigens war das der sogenannte EG-Vertrag, ist das Ziel der Sozialpolitik die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung bzw. langfristig auch die Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, ein angemessener sozialer Schutz, der soziale Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. Dabei sind aber der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, der Befugnis der Mitgliedstaaten für die Festlegung der Grundzüge ihrer Sozialsysteme Rechnung zu tragen.
Welche Themen fallen denn da eigentlich so drunter? Die Sozialpolitik der EU umfasst unter anderem Arbeitsbedingungen, Sozialversicherung, Arbeitnehmerinnenrechte, Unterstützung von Arbeitslosen und jungen Menschen, die Gleichstellung der Geschlechter, Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, Arzneimittelkontrolle, Inklusion und. Und natürlich auch viele kleinere Bereiche, die daran auch anschließen.
Jedoch gibt es natürlich auch hier viele Herausforderungen, die durch zum Beispiel die Energie- und Wirtschaftskrise und nicht zuletzt natürlich auch durch die Corona-Pandemie verschärft wurden.
In vielen EU-Ländern ist die Arbeitslosigkeit, besonders unter jungen Menschen und Langzeitarbeitslosengruppen, hoch. Die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt stellt ebenfalls eine bedeutende Herausforderung dar, da diese Gruppen oft mit diskriminierenden Barrieren oder halt auch Sprachbarrieren konfrontiert sind.
Daten zur Arbeitslosenquote in der EU finden sich übrigens relativ vielseitig auf der Seite des Europäischen Parlaments, und wir haben die hier mal rausgesucht für den Zeitraum zwischen 2008 und 2024. Ja, 2008 lag der Durchschnitt der Arbeitslosenquote in der Europäischen Union bei 7,2%, dann stieg das Ganze bis 2013 auf 11,7% an, und 2020 rum, so zu Beginn der Corona-Krise beziehungsweise noch davor, lag sie wieder bei 7,8% und mittlerweile 2024 bei 6%. Also im großen Stile im EU-Durchschnitt ist die Arbeitslosigkeit zwar nicht die ganze Zeit über gesunken, aber mittlerweile auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau, was aber nicht bedeutet, dass es da nicht trotzdem auch Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten gibt. Um Arbeitslose und vor allem auch junge Menschen zu unterstützen, wurde unter anderem 1957 der Europäische Sozialfonds eingerichtet. Er ist sozusagen das Hauptinstrument der Europäischen Union, um Beschäftigung und soziale Eingliederung zu fördern, zum Beispiel indem es Weiterbildungs- und Qualifikationsprogramme gibt.
Im Zuge der Pandemie wurden übrigens auch neue Regeln zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Armut in der EU eingeführt.
Eine weitere Herausforderung für die Tragfähigkeit des Sozialsystems neben eben dem eben schon genannten Problem der Arbeitslosigkeit ist auch der demografische Wandel. Also im Endeffekt niedrige Geburtenraten und eine immer älter werdende Bevölkerung. Die alternde Bevölkerung in vielen EU-Staaten stellt die Sozialsysteme dort vor sehr, sehr große Herausforderungen.
Mit einer zunehmenden Zahl von Rentnern und einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung müssen Renten- und Gesundheitssysteme nachhaltig gestaltet werden. Dies erfordert natürlich umfangreiche Reformen und auch Anpassungen in den sozialen Sicherungssystemen.
Und da sind wir auch schon bei einem sehr großen Schlagwort, und zwar eben Ungleichheit. Natürlich nicht nur auf Ebene eines Nationalstaates, sondern auch Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von Staaten mit sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und auch politischen Ausgangslagen. Die Einkommensunterschiede zwischen den Mitgliedsländern sind nach wie vor sehr, sehr groß, was es schwierig macht, eine einheitliche große Sozialpolitik zu entwickeln. Insbesondere der Süden und Osten Europas haben häufig geringere Wohlstandsniveaus, was zu sozialen Ungleichgewichten führt.
Viele Staaten bzw. viele EU-Staaten kämpfen mit öffentlichen Defiziten und auch Schulden, was die Finanzierung von Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und auch Renten erschwert. Und dies betrifft insbesondere die Staaten mit schwächeren Volkswirtschaften, welche dann auf die EU-Hilfe auch angewiesen sind.
Daran anschließend finden sich natürlich auch innerhalb der Staaten erhebliche Probleme beim Thema sozialer Ungleichheit und auch Ausgrenzung. Trotz des allgemeinen Wohlstandes in der Europäischen Union lebt ein erheblicher Teil der Bevölkerung in Armut oder ist von sozialer Ausgrenzung betroffen. Es besteht die Herausforderung, wirksame Instrumente zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung sozialer Inklusion zu entwickeln, die nicht nur auf kurzfristige Linderung abzielen, sondern eben langfristige Lösungen bieten.
Einerseits erfordern der globale Wettbewerb und technologische Veränderungen Flexibilität, andererseits ist es notwendig, den sozialen Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten, um Armut und Ungleichheit zu vermeiden.
Auch die Zuwanderung von Flüchtlingen und Migranten aus eben zum Beispiel Konflikt- oder Kriegsregionen oder ärmeren Ländern stellt die EU-Staaten vor große Herausforderungen, eben in Bezug auf Integration, Arbeitsmarktaufnahme und soziale Sicherheit. Das ist ja auch immer ein sehr, sehr viel diskutiertes Thema zurzeit und auch ein sehr polarisierendes Thema. In vielen Ländern gibt es Widerstand eben, ja, zum Beispiel gegen die Aufnahme von Migranten, was natürlich im großen Stile eine Sozialpolitik auch erheblich erschwert. Diese Herausforderungen erfordern eben eine enge Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und eine Harmonisierung sozialer Standards, um die sozialen Rechte und den sozialen Zusammenhalt der Union langfristig zu sichern.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was zu den Herausforderungen gehört. Wir wollen jetzt aber mal weg von den Herausforderungen und schauen uns nun gemeinsam an, was die EU überhaupt machen kann. Denn die EU hat besondere Kompetenzen im Bereich Soziales.
Allerdings sei gleich hier einmal vorweg gesagt, diese Kompetenzen der Europäischen Union im Bereich Sozialpolitik sind relativ begrenzt, da vieles auf der Ebene der Nationalstaaten geregelt wird. In erster Linie sind die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten für die Beschäftigungs- und auch Sozialpolitik verantwortlich. Das bedeutet zum Beispiel, dass jede Regierung und nicht die Europäische Union zum Beispiel über Lohnregelungen inklusive Mindestlohnstandards und so weiter die Rolle von Kollektivverhandlungen, Rentensysteme, Renteneintrittsalter sowie auch Arbeitslosenunterstützung entscheiden kann.
Aber woher kommt denn diese eingeschränkte Einflussnahme der EU im Bereich Sozialpolitik?
Die Sozialpolitik an sich spielte zunächst einfach eine untergeordnete Rolle in der Politik der Europäischen Union. Also zur Gründung der Europäischen Union war das ja am Anfang auch eher ein Wirtschaftsbündnis und diese ganzen sozialen Aspekte kamen erst ein Stück weit später dazu. Die nationalen Politiken in diesem Bereich waren vor allem durch viele verschiedene Traditionen und der jeweiligen geschichtlichen Entwicklung der Länder geprägt. Maßnahmen der Europäischen Union dürfen außerdem die Stabilität der nationalen Sozialsysteme nicht zu sehr beeinträchtigen, was eben ja den Handlungsraum der Europäischen Union dahingehend natürlich auch ein Stück weit einschränkt. Es gibt Bereiche, bei denen ganz klar geregelt ist, dass die Europäische Union hier lediglich ergänzend wirken soll. Dazu zählen zum Beispiel Aspekte der Arbeitssicherheit, der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes, die Bekämpfung von Ausgrenzung, die Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Regelung der Beschäftigungsbedingungen von Drittstaatsangehörigen. Vollständig den Mitgliedstaaten vorbehalten, bleiben unter anderem Entgeltregelungen, also eben so Verhandlungen von, dem Geld, was im Endeffekt dann am Ende des Monats auf deinem Konto landet, aber auch Koalitions- sowie Arbeitskampfrecht sind alles Sachen, die komplett bei den Mitgliedstaaten liegen, wo die Europäische Union gar keinen Einfluss drauf nehmen kann.
Dennoch ist die soziale Dimension der EU im Laufe des europäischen Integrationsprozesses natürlich auch schrittweise gewachsen, denn die EU entwickelte eine Reihe von Instrumenten. Dazu zählen unter anderem Rechtsvorschriften in bestimmten Bereichen und Fonds sowie Mittel, um die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten besser zu koordinieren und auch zu verfolgen. Die Europäische Union legt den Mitgliedstaaten nahe, bewährte Verfahren, also Best Practices, bei Themen wie Renten, soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung untereinander auszutauschen.
So, wir machen hier mal einen kleinen Deep Dive in EU-Geschichte. Im Jahr 1957 entstand der sogenannte Vertrag von Rom, welcher grundlegende Prinzipien wie gleiches Entgelt für Frauen und Männer oder das Recht der Freizügigkeit von ArbeitnehmerInnen in der EU festlegt. Dieses Zweite, was ich gesagt habe, das Recht der Freizügigkeit beinhaltet, dass es den Bürgern und Bürgerinnen der Mitgliedstaaten ermöglicht wird, in jedem anderen EU-Land zu leben und dort auch zu arbeiten. Das Ganze ist ein zentraler Bestandteil des Binnenmarktes der Europäischen Union und soll grundsätzlich sicherstellen, dass die Arbeitnehmer in der gesamten Europäischen Union Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten haben, ohne durch nationale Grenzen oder andere diskriminierende Regelungen eingeschränkt zu werden.
Also im Endeffekt auch ein wirtschaftliches Tool, um den Binnenmarkt und wirtschaftlichen Austausch zu fördern. Gleichzeitig sollen dadurch aber auch Ungleichgewichte zwischen den Regionen der EU ausgeglichen werden, indem dann Arbeitskräfte dorthin gezogen werden, wo der Bedarf halt auch am größten ist. Aber mal wieder zurück zu den Kompetenzen der EU.
Die Europäische Union macht genaue Vorschriften zum Beispiel über Arbeitsbedingungen, also dazu zählen unter anderem Arbeitszeiten oder eben auch Regelungen zur Teilzeitarbeit, um Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen oder zu verringern. Und die Regelungen stützen sich auch auf die Sicherheit und vor allem auch das Thema der Gesundheit der Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz.
Die EU spielt mehr oder weniger mit dem Thema der öffentlichen Gesundheit, denn sie reguliert die Zulassung von Arzneimitteln und auch deren Kennzeichnung über das europäische Netzwerk der Arzneimittelregulatoren. Die EU hat halt auch Mindestnormen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmenden durchgesetzt. Dazu zählen spezifische Vorschriften über die Verwendung von Geräten, den Schutz von Schwangeren und auch jungen Arbeitnehmern, sowie Schutzbestimmungen, wenn man vielleicht auch mit bestimmten krebserregenden Stoffen arbeitet oder mit Asbest oder auch Blei ausgesetzt ist.
Außerdem gibt es die sogenannte europäische Krankenversicherungskarte und damit wird sichergestellt, dass Unionsbürger und Bürgerinnen während eines vorübergehenden Aufenthalts in allen anderen EU-Ländern Zugang zu medizinisch notwendiger, staatlich erbrachter Gesundheitsversorgung haben. Im Jahr 2021 wurde das neue Programm EU for Health für den Zeitraum 2021 bis 2027 eingeführt, das es der Europäischen Union ermöglicht, sich besser auf größere internationale Gesundheitsbedrohungen vorzubereiten, sowie erschwingliche Arzneimittel und Medizinprodukte leichter zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich nur logisch, dass das in dem Zeitraum 2021 entstanden ist, als wir gerade alle mitten in der Corona-Pandemie steckten. Zusammengefasst kann man also sagen, die Europäische Union unterstützt die Mitgliedstaaten, die jeweilige nationale Gesundheitsversorgung sicherzustellen und die Gesundheit der EuropäerInnen im Allgemeinen zu verbessern.
Dazu werden zum Beispiel Finanzmittel bereitgestellt und auch Rechtsvorschriften verabschiedet, die neue Regelungen für Bereiche wie Gesundheitsprodukte und Dienste, saubere Luft, gesunde Lebensmittel und sichere Arbeitsplätze schaffen.
Jetzt wollen wir mal so ein bisschen gucken, was ist eigentlich so das Leitbild der Sozialpolitik der Europäischen Union, denn da gibt es das sogenannte europäische Sozialmodell, dessen Inhalt oftmals sehr kontrovers diskutiert wurde in der Vergangenheit. Die europäische Sozialpolitik bezieht sich nämlich, das ist einer der großen Kritikpunkte, ausschließlich auf den sogenannten Marktbürger, das heißt auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und selbstständige Personen. Darüber hinaus wird oftmals kritisiert, dass das europäische Sozialmodell darüber gekennzeichnet ist, dass es eben eine gewisse Machtasymmetrie gibt, vor allem eben zwischen den verschiedenen Sozialpartnern oder auch den verschiedenen Mitgliedstaaten.
Es geht also darum, soziale und wirtschaftliche Politik unter einem Hut zu bringen. Es basiert auf der Idee, den sozialen Zusammenhalt und auch das Wohl der Bürger zu fördern, während gleichzeitig ein wettbewerbsfähiger und dynamischer Binnenmarkt gewährleistet wird.
Der Europäische Gewerkschaftsbund, der EGB, kann im Vergleich zur Arbeitgeberseite seine Rolle als wichtiger sozialpolitischer, ich würde mal sagen in Anführungsstrichen Ordnungsfaktor, aufgrund organisatorischer Defizite und fehlender finanzieller Ressourcen nur sehr unzureichend wahrnehmen. Schließlich stehen der Europäischen Union, anders als den Mitgliedstaaten, finanzielle Mittel nur in bescheidenerem Maße zur Verfügung. Die Europäische Union beschränkt sich deshalb, wie wir ja schon gesagt haben, vorwiegend auf den Akt der Regulierung, wie eben zum Beispiel beim Thema Arbeitsschutz.
Abschließend sei dazu gesagt, die Sozialpolitik stellt ein sehr breites und auch komplexes Feld in der Politik dar. Nicht nur inhaltlich, dadurch, dass es alle Bereiche von Arbeitsleben oder auch Gesundheitssektor oder auch Geschlechtergleichstellung beinhaltet,
sondern auch durch die teils sehr undurchsichtigen Verteilungen der Kompetenzen, wie wir das ja schon angesprochen haben. Die soziale Ungleichheit zwischen und auch in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten stellt nach wie vor eine sehr, sehr große Herausforderung der Politik dar. Durch die Verschränkung von Sozialem und dem Anspruch der Wirtschaftlichkeit, sowohl auf supranationaler als auch auf nationaler Ebene, gibt es hier in puncto Ungleichheit also wirklich sehr viel Handlungsbedarf. Aber dadurch, dass eben das nationale Recht hier einfach eine gewisse Hoheit genießt, ist wahrscheinlich eine schnelle Änderung der Rolle der Europäischen Union hier in den nächsten Jahren zumindest nicht zu erwarten. Aber nichtsdestotrotz verabschiedet die Europäische Union ja viele Richtlinien und auch Gesetze eben zum Thema Arbeitsschutz, Gesundheit und so weiter, die da durchaus gegensteuern können. Ja, und dann sind wir eigentlich auch hier schon am Ende dieser inhaltsreichen Folge angelangt.
Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
Genau, und wie gesagt, in den Shownotes, wie immer, findet ihr alle möglichen Verlinkungen zu unserer Internetseite, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und so weiter. Abonniert den Podcast gerne, teilt ihn auch, falls ihr irgendjemanden kennt, den das interessieren könnte. Und dann wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.